Hi, mein Name ist Corinna, ich komme vom RBZ am Schützenpark hier in Kiel, bin dort im Fachbereich Gesundheit und Soziales und bin jetzt einfach hier, weil mich Gesundheitsberufe tatsächlich interessieren.
Herzlich willkommen zu unserem ersten NOSH Talk, dem Expertengespräch direkt im Anschluss an unser Netzwerktreffen NOSH Network. NOSH Network ist eine Art Speed-Dating, bei dem Schülerinnen und Schüler auf potenzielle Arbeitgeber treffen und sich bei Burgern und Salat über ihre beruflichen Perspektiven austauschen können. Heute zu dem Thema Gesundheit.
Bei mir zu Gast sind Britta Schmidt vom Städtischen Krankenhaus und Petra Frey von der Stiftung Drachensee. Hallo Frau Schmidt, hallo Frau Frey, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo.
Moin. Moin.
Ja, bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor, damit wir einen Eindruck davon bekommen, was Sie so machen und wo Sie arbeiten.
Also ich bin ja Petra Frey und ich arbeite in der Stiftung Drachensee als Werkstattleitung. Das bedeutet, ich organisiere den Werkstattalltag für ganz viele Menschen mit Behinderung. Ein Teil davon ist auch Begleitung von FSJlern und aber auch die Arbeit am Laufen zu halten, also mit Auftraggebern zu sprechen, die Sachen bei uns verpacken lassen wollen oder Aufträge für uns in der Stiftung haben, die wir dann abarbeiten.
Und Frau Schmidt, können Sie auch noch mal kurz einführen?
Ja, natürlich. Mein Name ist Britta Schmidt und ich bin am Städtischen Krankenhaus zuständig für den gesamten Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung und das wird zusammengefasst am Bildungszentrum. Ich bin da die Leitung.
Mhm. Ja, wir kommen ja jetzt direkt von dem NOSH Network und Frau Schmidt, ich würde gerne mal von Ihnen wissen, was ist Ihr Eindruck von den Jugendlichen heute, die da waren, von den Schülerinnen und Schülern, was interessiert die, was möchten die so wissen?
Also, ich fand das ganz beeindruckend. Erstmal vielleicht als positive Rückmeldung auch an Sie. Ich finde, das war sehr gut organisiert. Dieser schöne Wechsel zwischen den Tischen, der Austausch, der da stattgefunden hat, ergänzt immer zwischendrin durch diese kleinen Snacks. Das fand ich, glaube ich, konnte man beobachten bei den Schülern, dass die sehr darüber schon angesprochen waren. Die Stimmung war gut. Und das, was ich so wahrgenommen habe, ist zum Teil eine große Zielgerichtetheit. Also eine Idee zu haben, was könnte mich selber inspirieren. Und dann aber auf der anderen Seite tatsächlich auch das andere Feld von jungen Menschen, die da so ganz am Anfang stehen und tatsächlich überhaupt noch gar keine Idee haben. Das ist so beides war eigentlich zu erkennen, sowohl als auch. Sehr gut vorbereitet, sehr gut eine Idee für sich selbst, schon eine Passung im Kopf zu haben, was die Beruflichkeit betrifft. Und auf der anderen Seite dann eben die jungen Menschen, die vielleicht auch noch 2-3 Jahre jünger sind und wo es dann doch erstmal darum geht, sich zu orientieren.
Ah ja. NOSH Network ist ja ein Event, wo Schülerinnen und Schüler mit den Akteuren aus der Wirtschaft und aus verschiedenen Institutionen an einem Tisch sitzen und tatsächlich zusammen essen. Hatten Sie das Gefühl, dass dieses Setting sozusagen auch dazu führt, dass Schülerinnen und Schüler vielleicht gar nicht so große Hemmungen haben, mit ihnen zu sprechen und ihre Fragen zu stellen?
Mein Eindruck war so. Mhm. Also es ist ja doch, gerade wenn man sich in dieses Alter zurückdenkt, da hatte ich schon auch so meine Berührungsängste. Und dadurch, dass ja eine bunte Durchmischung an den Tischen immer wieder stattfand, habe ich über mein Essen auch ein bisschen die Möglichkeit, mich daran festzuhalten. Und dann, ja, dann esse ich eben erstmal, bevor ich ein komisches, klemmiges Gefühl habe, weil ich mit lauter Menschen an einem Tisch sitze, die ich eigentlich gar nicht kenne. Das fand ich eigentlich zu beobachten, war das ganz spannend. Ich dachte so, das Essen verbindet an der Stelle.
Sehr schön, das freut mich. Frau Frey, was konnten Sie beobachten?
Also ich fand auch, die Bandbreite war sehr unterschiedlich. Also es waren einige dabei, die schon relativ genau wissen, in welche Richtung sie gehen wollen und eher nochmal so Informationen oder Netzwerke gesucht haben, wo geht es für mich weiter oder wie kann ich meinen Weg weitergehen. Und es waren aber wirklich auch einige dabei, die noch gar nicht so richtig wissen, wohin die Reise geht. Und das war aber auch schön am Tisch dann zu sehen, dass es eben so bunt gewürfelt war und sie untereinander dann auch schon so ein bisschen ins Gespräch kamen. Und es war eben nicht diese Unterrichtsatmosphäre oder Bewerbungsgesprächsatmosphäre, sondern es war irgendwie klar, man sitzt da zusammen und isst, wie bei so einer Feier oder so, wo man so zufällig zusammensitzt und jemanden trifft, der einem beruflich weiterhelfen kann. Das war eine schöne Atmosphäre.
Und auch von den Gesprächen der anderen ja profitieren kann im Moment.
Genau. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, ich hatte ja auch die Möglichkeit, während der Veranstaltung ein bisschen rumzugehen und habe mich umgehört bei den Schülerinnen und Schülern und habe jetzt tatsächlich ein paar Fragen mitgebracht, die ich gerne mit Ihnen zusammen, mit Ihrer Expertise beantworten würde. Genau, ich lese dann mal vor. Und zwar habe ich mit Anaïs gesprochen, die ist 17 Jahre alt und in der Wilhelm-Tank-Schule. Anaïs möchte wissen, welcher Studiengang passt zu mir, wenn ich Menschen helfen und finanziell unabhängig sein möchte. Frau Schmidt.
Mhm. Naja, also ich komme ja aus dem weiten Feld des Gesundheitswesens an einem Klinikum, einem Krankenhaus und würde aus dieser Perspektive heraus sagen, ich habe da sehr, sehr viele, sehr abwechslungsreiche Möglichkeiten. Also das, was klassischerweise mit dem Studium immer verbunden ist, ist der Medizinerberuf, also das Medizinstudium. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Da haben wir schon Aussichten, auch finanziell sicherlich sehr gut aufgestellt zu sein am Ende. Aber das, was ich auch immer erwähnenswert finde, ist, dass es schon alleine in dem reinen Pflegeberuf, also die Ausbildung der Pflegefachfrau, Pflegefachmann, wir bei uns mittlerweile Ausbildung dual verknüpfen mit der Möglichkeit, eben auch ein Studium parallel laufen zu lassen. Und dann erwerbe ich einen Bachelor, mit dem ich vielfältige weitere Variationsmöglichkeiten habe für einen Masterstudiengang. Und dann wiederum im weiten Feld, also das finde ich ja das Interessante eigentlich an der Medizin, dass es so unglaublich vielfältig sein kann, da dann wiederum meinen Neigungen entsprechend meine Schwerpunkte zu setzen.
Das heißt, man muss sich gar nicht direkt am Anfang entscheiden, man kann auch eine Ausbildung machen und dann weitergehen?
Ja.
Okay. Gibt es denn medizinische Bereiche, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick, die jetzt nicht jeder direkt weiß?
Die so im Krankenhaus mitzufinden sind. Na, also da haben wir neben der medizinischen Fachangestellten, die wir eigentlich in der Regel immer eher in so einer klassischen Arztpraxis, Zahnarztpraxis, Tierarztpraxis verortet sehen. Das finde ich, ist im Krankenhaus immer noch mal ein schöner Einsatzbereich, wo eben auch MFAs unterwegs sind, die im stationären Alltag arbeiten, die im ambulanten Bereich arbeiten, die also wirklich sehr vielfältig auch eingesetzt werden bei uns. Und im Zuge dessen, auch wenn sie so eine MFA-Ausbildung bei uns machen, in 8, 9 Segmenten unterwegs sind und da ganz andere Einsatzmöglichkeiten kennenlernen, als zum Beispiel in einer über 3 Jahre definierten Praxis, in der man dann zum Beispiel arbeitet. Wenn wir weiter gucken, dann haben wir das, was wir mit OTA und ATA-Ausbildung, also Operationstechnik und anästhesietechnische Assistenten, das sind so Berufsfelder, auch 3-jährig jeweils angesiedelt, sehr spezialisiert dann nachher im Krankenhaus entweder nur im OP unterwegs zu sein oder aber Labortechnik zu machen, sich zu überlegen, inwieweit man unter Umständen auch betriebswirtschaftliche Tendenzen hat, dass man für sich selber sagen kann, Controlling, das sind so Bereiche, Einkauf, Vertrieb, Marketing, alles das braucht ein Krankenhaus. Also okay. Man denkt ja gemeinhin immer, naja, außer Ärzten und Pflege, da fällt mir nicht mehr viel ein. Ja, ein ganz, ganz weites Feld.
Auf jeden Fall. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was können Sie denn aus Ihrer Arbeit mit Menschen mit Behinderung da berichten? Was für Möglichkeiten gibt es in dem Bereich?
Genau, also ich selbst bin Erziehungswissenschaftlerin und das ist tatsächlich ein sehr vielfältiger Einstieg. Es ist aber auch möglich, in der Fachhochschule soziale Arbeit zu studieren und dann im sozialen Dienst bei uns zu arbeiten. Das sind so die klassischen Studiengänge. Wir haben auch FH-Studenten, die Verwaltungswirt sind und bei uns dann in der Finanzbuchhaltung arbeiten. Und von den Ausbildungsberufen ist es sehr vielfältig, weil der Weg normalerweise ist, in einen normalen Handwerksberuf zum Beispiel einzusteigen und dann eine Lehre zu machen. Eine
Ausbildung. Was für ein Handwerksberuf wäre das zum Beispiel?
Es ist alles möglich. Also wir haben Elektriker, haben Maler, wir haben alle Handwerke, die man sich vorstellen kann. Es braucht einfach einen Abschluss in einer handwerklichen Ausbildung. Dann kommt man zu uns, wird Fachleitung und wir finanzieren berufsbegleitend die sozialpädagogische Zusatzqualifikation, die man als Fachleitung innerhalb der ersten Jahre im Berufsleben bei uns dann erwerben muss. Und wir finanzieren das aber auch voll.
Ja, super. Also es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend an. Es gibt da einige Möglichkeiten. Ich komme mal zu meiner zweiten Frage. Und zwar habe ich auch mit Corinna gesprochen. Die ist vom RBZ Schützenpark, 16 Jahre alt, und möchte wissen, was kann ich für eine Ausbildung machen, wenn ich nicht so ganz direkt mit Menschen zusammenarbeiten möchte die ganze Zeit oder am Menschen arbeiten möchte vielmehr. Das heißt, ein bisschen Distanz auch braucht.
Ja, also wer da das Feld Krankenhaus sucht oder Gesundheitswesen im weitesten Sinne, ist man natürlich in all den zuarbeitenden Bereichen sicherlich sehr gut unterwegs. Also das ist das, was wir mit Sachbearbeitung kennen. Das ist das, was wir in den Laboren dann kennen. Dass das unter Umständen auch jemand, der sich für Ernährung sehr interessiert und dann sagt, als Diätassistentin bin ich sicherlich auch in einem Kontakt mit Menschen, aber immer nur über eine sehr übersichtliche, eher in beratender Tätigkeit dann arbeitende Expertise, die dann an das Patientenbett kommt. Und im weiten Feld des Gesundheitswesens ist da natürlich auch viel dann nochmal so an Möglichkeiten, wo Studiengänge sich spezialisieren auf das, was dann beispielsweise im Hintergrund, also Krankenhausmanagement zum Beispiel, das sind so Felder, wo man dann eben auch sagen kann, da bist du direkt vor Ort mit den Menschen nicht so im Kontakt. Aber ich bin dann jemand, der sich für sich den Auftrag eher darin sieht, das, was da an Strukturen, an Prozessen Bearbeitung finden muss, damit eben auch so ein Betrieb in so einer Größenordnung auch gut funktioniert, das sind schon auch schöne Herausforderungen und die tragen einen Beitrag zu der Fürsorge für uns bedürftige Menschen hier in der Gesellschaft, der erstmal so direkt am Menschen gar nicht tätig ist.
Das funktioniert ja eigentlich nur, wenn alles ineinander greift.
Genau.
Jeder hat da seine Aufgabe.
Ja.
Auf jeden Fall. Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Frey?
Genau, also bei uns ist es auch der ganze Verwaltungsbereich. Ich habe aber noch eine Idee, nämlich bei uns gibt es relativ großen Küchenbereich auch. Und da begleitet man zwar auch Menschen, die in der Küche arbeiten und helfen, aber die sind natürlich häufig sehr selbstständig, weil sie in der Lage sind, diese ganzen Hygienevorschriften zu befolgen. Und man arbeitet mit Menschen, aber man hat nicht so pflegerische Tätigkeiten oder solche Dinge zu begleiten, wie in anderen Bereichen in der Stiftung, wo man schon auch wirklich den Menschen im Alltag in allen Lebenssituationen mal begleiten muss. Ne?
Finde ich aber auch super, dass sich da Corinna tatsächlich schon vorher Gedanken drüber macht, weil das ist ja auch was nicht jeder kann und was man dann tatsächlich, vielleicht ist das auch was man nicht unbedingt lernen kann, sondern was man auch von Anfang an einfach mitbringen muss, ne? Dass man diese Nähe aushält.
Genau, da ist aber auch eine gute Möglichkeit, das einfach auszuprobieren, also seine Praktika jetzt zu nutzen, die kann man in vielfältigen Bereichen einfach auch machen und da gucken wir auch, was die Menschen sich wünschen. Es ist möglich, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, wo man einfach auch nochmal ein Jahr lang Zeit hat, sich auszuprobieren. Ist das was für mich oder will ich doch was ganz anderes? Das ist eine Chance, die man nutzen sollte dann.
Genau, Hedda möchte wissen, wie würde mein Arbeitsalltag während der Ausbildung aussehen? Hedda ist auch vom RB Schützenpark.
Wie würde mein Arbeitsalltag in der Ausbildung aussehen, ist natürlich abhängig davon,
für welche
Ausbildung er sich interessiert. Also damit geht es sicherlich los. Ich spreche mal einfach für die Ausbildungsberufe, die man bei uns am Bildungszentrum des Städtischen Krankenhauses erlernen kann. Und dann nehme ich mal so die drei Bereiche, also Pflegefachmann, Pflegefachfrau, Pflegehelfer und dann möglicherweise eben auch die medizinischen Fachangestellten. Alle drei starten dann bei uns. Die Pflegefachmänner, Pflegefachfrauen mit einer dreijährigen Ausbildung. Das ist das, was man früher so gemeinhin Krankenpflege nannte. Und das ist ein stetiger Wechsel. Also zwischen einem Anteil, den man in der Theorie dann verbringt für einige Wochen und dann wechselt man aber sofort in die Einsatzbereiche der Praxis. Das ist dann der Klinikalltag, das ist dann aber auch das, was im ambulanten Bereich, das kennen wir immer mit diesen kleinen bunten Autos, die durch die Stadt fahren. Also man geht tatsächlich in die Häuslichkeit zu den Menschen nach Hause. Das lernt man in der Ausbildung kennen. Und man geht in die klassische Altenpflegeeinrichtung, um hinterher sagen zu können, wow, wenn dann jetzt noch ein Einsatz in der Pädiatrie, also in der Kinderkrankenpflege stattfindet und die Psychiatrie noch hinzukommt, dann lernt man ein weites Feld dieser Berufseinsatzmöglichkeit kennen. Und das ist etwas, was wir immer auch da an dem Punkt, wo wir in der Theorie sind, erstmal so anbahnen, dass wir uns damit einem Thema inhaltlich auseinandersetzen, dann in unsere Trainingsräume gehen. Also wir haben sogenannte Skills Labs, sogenannte Demonstrationsräume. Da stehen Pflegebetten, da liegen lebensechte große Pflegepuppen drin, Säuglinge in Inkubatoren, sodass man wirklich jeden einzelnen Schritt, den man später dann mit professioneller Verantwortlichkeit am Patientenbett umsetzt, mit uns erstmal Hand in Hand trainieren kann. Und das, was wir haben, und das ist dann auch wieder gültig für alle Berufe, die wir bei uns anbieten, sind die sogenannten Praxisanleiter. Das sind Menschen, die kommen aus genau diesen Berufsgruppen, die haben eine pädagogische Zusatzqualifikation durchlaufen und können dann nochmal mit den Auszubildenden vor Ort in der Praxis ganz zielgerichtet gucken. Sag mal, was bist du eigentlich für ein Lerntyp? Was bist du eigentlich für ein Mensch, der in welcher Art und Weise eignest du dir jetzt diese Kenntnisse und Fähigkeiten an? Und dann gezielt nochmal zu trainieren. Also man ist in der Regel immer in einer sehr guten, behüteten, beschützten Atmosphäre in dieser Ausbildung. Und das ist für die dreijährige Pflegeausbildung etwas, was wir so dann auch über 3 Jahre abbilden. Und dann gibt es, wenn man sagt, Mensch, also entweder ich bin noch gar nicht so weit, eine 3-jährige Ausbildung machen zu wollen, oder aber ich habe gar keine Lust mehr, so lange nochmal lernen zu müssen, oder aber meine Noten sind gar nicht so gut, habe ich immer noch die Chance, mit dem sogenannten Pflegehelfer eine Ausbildung zu machen, die 1 Jahr dauert. Und die ist dann in einer Qualität, die, ich sag mal, mit ein bisschen mehr Zeit, aber auch eine fachliche Tiefe vermittelt, die dann später mit dem 3-jährig Ausgebildeten sehr eng verzahnt in dem interdisziplinären Team auf Station arbeitet. Also mit Ärzten, mit Physiotherapeuten, mit Ergotherapeuten, mit Sozialarbeitern, mit all denen, was ich vorhin sagte, die Menschen, die dann eben auch aus der Diätassistenz kommen und. Und in diesem Zuge ist man dann wirklich festes Mitglied in einem Team, indem man gemeinsam für die Versorgung unserer Patienten antritt.
Wahnsinn. Also das heißt, man lernt eigentlich in der Ausbildung wirklich alle Bereiche kennen, mhm, die in der Pflege sozusagen möglich,
ja,
sind. Dann,
ja,
ne?
Ja.
Mit auch allen Zielgruppen.
Das, ganz genau. Und das Schöne ist eben, dass wir sagen, wer dann an der Stelle zu uns kommt und er macht eine 3-jährige Ausbildung und merkt, Mensch, ich hätte tatsächlich noch Potenzial, gleich mehr zu machen, der geht ins duale Studium. Und der ist dann auf der einen Seite bei uns der Auszubildende, der seine 3-jährige Pflegeausbildung macht. Aber zusätzlich hat er die Möglichkeit, eben parallel dazu, in Zusammenarbeit mit der FH Kiel, dann in einen Bachelorstudiengang einzusteigen, der im Idealfall gar nicht enden muss mit der 3-jährigen Ausbildung, sondern die kann dann weiter, also ich schließe dann irgendwann meine Ausbildung ab, habe möglicherweise noch 2, 3 Semester für dieses Studium zu absolvieren. Und wir sagen dann, bleiben Sie bei uns im Unternehmen, wir supporten Sie so lange, bis Sie dann eben auch Ihren Bachelorabschluss erfolgreich abgeschlossen haben.
Alles klar, das heißt, man hat dann einen Bachelor und einen Studienabschluss
ganz
gleichzeitig
genau
gemacht.
Ja, eine Ausbildung und einen Studienabschluss.
Ja,
wollte
ich doch sagen.
Aber so,
genau.
Richtig.
Ja. Okay. Ja. Okay, Frau Frey, möchten Sie auch noch auf die Frage antworten?
Ja, unsere Ausbildungsmöglichkeiten sind nicht ganz so vielfältig. Im Moment bilden wir tatsächlich nur Heilerziehungspflegerinnen dual zusammen mit der Elli-Heus-Knapp-Schule aus. Und da ist der Arbeitsalltag so, dass man im ersten Jahr montags und dienstags bei uns in der Einrichtung ist und unterstützt in einem Haus. Da ist man nicht ganz fest an eine Gruppe angedockt, sondern wir schauen so ein bisschen, wo sind Bedarfe und wo sind vielleicht auch spannende Themen in der Gruppe, um da einfach so die Praxis mitzuerleben. Und 3 Tage in der Woche ist man in der Schule. Man bekommt aber auch ein Auszubildendengehalt. Das andere, was wir ja anbieten, ist ein sogenanntes FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr, oder den Bundesfreiwilligendienst. Das kann man ein bisschen unterscheiden. Aber es fließt auch sehr zusammen, weil die Menschen alle zusammen arbeiten. Und da ist die Möglichkeit eben, vorher genau zu gucken, in welchen Bereichen man das machen möchte und auch reinzuschnuppern an Probetagen und dann auch verschiedene Bereiche in der Werkstatt kennenzulernen oder in der Schulbegleitung Bereiche kennenzulernen, mhm, und im Hort, in der Hortbetreuung. Mhm. Und wenn man 18 ist, kann man auch im Wohnen als FSJler begleiten.
Also bei uns sind das eigentlich verschiedene Lebensbereiche, die man begleiten kann, richtig?
So ist das, ja, mhm. genau. Ob man eher mit Kindern arbeiten will, ob man mit Erwachsenen im Arbeitsleben arbeiten will oder ob man erwachsene Menschen in ihrer Freizeit im Wohnen begleiten möchte.
Alles klar. Gut, kommen wir zu unserer letzten Frage. Und zwar ist das Amy von der Friedrich-Junge-Schule. Amy ist 16 und möchte wissen, wie finde ich am besten heraus, welche Ausbildung zu mir passt? Die haben wir gerade schon so ein bisschen beantwortet, oder die Frage, würde ich sagen?
Genau, also so ein FSJ kann eine Möglichkeit sein, um reinzuschnuppern, wirklich die Praktikas gut zu nutzen und nicht nur einen Praktikumsplatz zu suchen, weil meine Mama die irgendwen kennt, der mir ein Praktikum sucht. Genau, das sind ja häufige Wege in ein Praktikum, sondern wirklich zu schauen, was möchte ich gerne machen und wie kann ich da auch an einen Praktikumsplatz kommen, seine Scheu überwinden und einfach anfragen, mehr als Nein sagen können die Einrichtungen oder die Institutionen nicht, wo man anfragt. Und ein FSJ ist eben auch eine gute Chance, sich auszuprobieren und nochmal zu orientieren. Man wird gut begleitet vom Paritätischen Wohlfahrtsverband mit guten Seminaren, auch zum Thema Berufsfindung oder Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, das ist eine gute Chance, finde ich.
Also ich glaube, auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsberuf ist es immer schön, neben diesem Praktikum, aber tatsächlich auch ruhig Freunde und Familie nochmal zu fragen. Sag mal, wie seht ihr mich eigentlich? Was glaubt ihr? Habe ich irgendwie eine Neigung oder ein Talent? Ne, man beobachtet sich selber, aber die anderen sehen ja vielleicht auch nochmal ein bisschen was, was man selber noch nicht erkannt hat. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man dann, wenn man Praktikum macht, wirklich genau in sich reinhört. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das, was dir Freude macht, das, was dein Herz zum Singen bringt, das sind die Dinge, wo man genau und wachsam hingucken sollte. Weil das ist etwas, das ist dann möglicherweise so, da merkt man aus sich selbst heraus, es geht so leicht und es ist so mit Freude, selbst wenn man einen harten Arbeitstag hinter sich hat, aber trotzdem merkt man, mein Gott, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und da sollte man dann tatsächlich die Lupe rauflegen und sagen, Mensch, ja, was genau könnte mich denn da jetzt interessieren?
Dass man wirklich auf sein Bauchgefühl hört und nicht zu pragmatisch an die Sache rangeht.
Ja. Nicht nur den Kopf, sondern das ist so wichtig. Wir müssen so viele Stunden am Tag dann später in der Berufstätigkeit arbeiten, dass da hat niemand was von, wenn man sich dann so verbiegt oder Zugeständnisse macht, die einem eigentlich gar nicht entsprechen. Und das finde ich so wichtig. Das soll einen tragen, jetzt erstmal dann auch. Ne?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt wahnsinnig viele Möglichkeiten durchdacht sozusagen und besprochen, in denen man arbeiten kann, in der Pflege und im Krankenhaus und in Einrichtungen. Eigentlich das, was alle verbindet, die in der Pflege arbeiten möchten, ist ja eigentlich der Gedanke, dass sie helfen wollen, glaube ich. Und wir hatten ja heute auf der Veranstaltung auch einen Keynote-Speaker, wie man das so nennt. Und zwar war das der Christian Zöllner, der hat heute sein Buch vorgestellt, Der Kieler Samariter, und über Friedrich von Esmarch gesprochen. Und der Friedrich von Esmarch gilt ja als der Vater der modernen Ersten Hilfe im Grunde, kann man so sagen. Und er bezieht sich da auf diese Samariterbewegung. Der hat, glaube ich, 1982 hat er in Kiel die Samariterbewegung gegründet sogar. Und ich möchte eigentlich von Ihnen jetzt mal wissen, was verstehen Sie unter dem Begriff Samariter? Was verbinden Sie damit? Weil der wird ja heutzutage auch durchaus manchmal so ein bisschen ironisch genannt und spielt aber ja doch in Ihrer Berufswelt eine große Rolle auch, diese Nächstenliebe, würde ich sagen.
Genau, also ich glaube, in allen Berufen vereint sich, dass man Lust hat, mit Menschen zu arbeiten. Menschen zu helfen ist ja so ein bisschen zweideutig. Also in meinem Bereich Menschen mit Behinderung zu begleiten, ihnen zu assistieren, ist manchmal gar nicht so doll helfen, auch wenn es sich vielleicht manchmal so anfühlt, wenn man in der Pflege eine Vorlage wechselt oder jemanden unterstützt bei der Körperpflege. Aber dieses eigentliche Helfen oder hilflose Personen, das versuchen wir ja auch ein Stück weit in der Pädagogik für Menschen mit Behinderung zu verändern, hin zu so viel selbstständig wie möglich, Aber die Unterstützung, die ich brauche, um so selbstständig wie möglich zu leben, die bekomme ich natürlich. Mhm. Und wenn ich so an diese Samariter-Bewegung und so denke, dann verbinde ich damit natürlich auch so ganz viel Rettungskräfte und so eine Arbeiter-Samariter-Bund. Und was mich total fasziniert hat, aber an dem ganzen Vortrag war, dass es eben nicht einen Beruf gibt, wo man eine Sache immer macht, sondern alle eigentlich, die mit Menschen arbeiten oder die Lust haben, irgendwie zu unterstützen oder zu helfen, wenn man diesen älteren Begriff noch nehmen möchte, die haben häufig vielfältige Ideen und setzen sich vielfältig ein. Das kenne ich aus meiner Arbeit auch. Also wir gucken, was für Lösungen gibt es in der Arbeit, damit alle beteiligt sein können. Wer kann uns eine Vorrichtung dafür bauen? Welche anderen Hilfsmittel stehen zur Verfügung? Wir müssen uns auch überlegen, gibt es irgendwo Gelder für bestimmte Hilfsmittel? Wo können wir die beantragen? Also da ist Netzwerken notwendig. Und ich glaube, das ist was, was in ganz vielen Bereichen so stattfindet. Ist ja im Krankenhaus oft auch so, ne?
Ja, also ich glaube, dieser Barmherzigkeitsgedanke, der ist uns heutzutage sehr fremd geworden. Mhm. Also das ist ja, wenn man auch mal in die Beruflichkeit jetzt gerade der Gesundheitsberufe guckt, dann ist das aus der Historie kommend schon ein Ansatz gewesen früher. Ich würde immer sagen, heute springen wir ein bisschen zu kurz, wenn wir uns nur auf dieses Gefühl von Fürsorge und Barmherzigkeit beschränken wollen würden. Weil das, was ich glaube, was wirklich dahinter steht, ist eigentlich diese Begegnung mit dem Gegenüber, diese Bereitschaft sagen zu können, ich nehme mein professionelles Wissen und stelle es dir zur Verfügung, damit du wieder in deine Kraft kommst. Mhm. Und dafür brauche ich ein professionelles Selbstbild, was eben nicht im Sinne von Barmherzigkeit, so wie es früher häufig verstanden wurde, auch ein Aufgeben meiner selbst mit sich zieht und nach sich zieht, sondern viel eher dann auch beinhaltet, dass ich in der Lage bin, meine professionelle Rolle so auszuüben, dass ich dabei selber nicht in eine ganz fürchterliche, wie soll ich das denn sagen, Überforderung oder Kraftlosigkeit, Erschöpfung dann irgendwann gerate. Und auch das kennen wir ja aus den Bildern und aus den Beschreibungen zu diesen Gesundheitsberufen, dass das eben sehr fordernde Berufe sind, die dann unter Umständen auch dazu führen, dass man irgendwann dann so dieses Ausgebranntsein bildhaft vor Augen hat. Und das ist genau der Weg, an dem wir dann ansetzen und sagen, stopp. Ja, also das eine kann die Intention sein, gerne mit und für Menschen da zu sein. Und gleichwohl brauche ich dazu aber ein sehr professionelles Selbstbild. Und das ist mittlerweile ein hoher Anteil in unserer Ausbildung, um da so eine Form von Selbstkompetenz und Stärkung anzubahnen, dass man eben nicht in diesem Beruf in seinem Helferbewusstsein verloren geht. Das ist uns wichtig.
Ja, das finde ich spannend. Erzählen Sie doch mal, wie man das lernen kann. Also das ist ja eigentlich eine professionelle Distanz, von der Sie auch geredet haben, ne? Dass man einfach weiß, wo sind meine Grenzen, bis wo gehe ich, das ist meine Aufgabe, da kann ich helfen, hier ist Stopp, sonst nehme ich alles mit nach Hause und habe im Grunde auch nicht mehr die Kraft, jetzt vielleicht weiteren Menschen zu helfen, die auch meine Hilfe benötigen. Genau, wie gehen Sie da in der Ausbildung vor? Wie kann man das lernen?
Also wir steigen schon sehr früh in so sozialwissenschaftliche Theorien ein, um eben erkennen, erklären zu können, sag mal, was triggert mich, wie funktioniere ich? Und das dann eben auch häufig in Selbstversuchen in Gruppen dann auch zu trainieren. Im Weiteren haben wir mittlerweile tatsächlich über die dreijährige Ausbildung uns das zum Ansatz gemacht, dass wir so Tools mit an die Hand geben, mit denen man eben auch selber, egal wo man gerade ist, bin ich in der Theorie, in der Schule, kann ich mich mit Lehrern austauschen, aber bin ich in der Praxis, dann bahnen wir zum Beispiel regelhaft an, dass wir in sogenannte Kleingruppen gehen, um das Element der kollegialen Beratung zu nutzen. Das heißt, ich lerne hier ein Arbeitsinstrument für mich kennen, wo ich mich ganz schnell mit 3-4 Leuten zusammenfinden kann. Ich habe die Möglichkeit, eine schwer belastende Situation zu teilen und über dieses Sharing dann nachher gemeinsam in einen Lösungsweg zu finden, der mir unter Umständen einfach aus der Belastungssituation heraus so gar nicht selber in den Sinn gekommen wäre. Und das sind zum Beispiel dann so Ansätze, wo wir sagen, ja, im Idealfall habe ich dann nach 3 Jahren Ausbildung eine Art Werkzeugkoffer für mich selber geschaffen, um zu entscheiden, und zwar wirklich wieder auf der Basis meines professionellen Verständnisses, was ist hier jetzt gerade gefordert. Ich werde eine andere Intensität in einer Begegnung mit einem Menschen haben, wenn ich ihn in seinem Sterbeprozess begleite. Wenn ich eine Familie begleiten muss, wo der Säugling, das Frühchen, das Kind vielleicht gerade in einer sehr, sehr anspruchsvollen Situation ihres Lebens sich befinden. Oder aber ich habe jemanden, der mit 20 kommt und der hat sich, weiß ich nicht, beim Snowboarden den Unterschenkel gebrochen. Das ist dann einfach nochmal eine andere Form von Austausch und von Begegnung. Und da liegt dann, finde ich, auch immer wieder dieser Zauber dieser Berufsausbildung drin, weil man tatsächlich da merkt, wie man in diesen Begegnungen auch selber immer nochmal lernt und wächst. Das ist ein Traum. Also ich würde diesen Beruf auch immer wieder erlernen wollen. Ich sage ganz oft zu unseren Auszubildenden, gerade jetzt auch, wo wir merken, ne, Fachkräftemangel ist ein Thema im Gesundheitswesen, da brauchen wir überhaupt nicht Zuckerguss drüber schmieren. Aber der Beruf als solches ist großartig. Das System, das braucht wieder ein bisschen mehr Stabilität. Und damit bleibt es an und für sich immer wieder ein, ich finde, ganz wundervoller Beruf.
Ja, spannend. Wie ist das denn bei Ihnen? Also Sie arbeiten ja in einer Stiftung, wo Sie auch mit Menschen zusammenarbeiten, die Hilfe benötigen, die angewiesen sind auf Pflege sozusagen. Was haben Sie für Möglichkeiten, um dieses Verhältnis von Nähe und Distanz auch in der Ausbildung schon zu üben?
Genau, also die Menschen, die zu uns kommen, die lernen natürlich diese Nähe- und Distanzsachen theoretisch in der Ausbildung, aber wir haben ein Gewaltschutzkonzept, wo sich das auch immer mit dem Thema Nähe und Distanz beschäftigt, weil das natürlich auch teilweise im Wohnbereich, in der Pflege Bereiche sind, wo man sich sehr nahe kommt und wo es einfach total gut ist, wenn man da eine professionelle Haltung zu entwickelt hat und diese auch im Laufe seines Berufslebens immer wieder überprüft. Wir haben Teambesprechungen, in denen auch Fälle besprochen werden, in denen Situationen besprochen werden können, also auch in Form von kollegialer Beratung.
Das ist eigentlich dann ähnlich auch ein bisschen, ne?
Ja, ich glaube tatsächlich, wir haben ja eher einen gleichbleibenden Personenkreis. Also wenn man Fachleitung ist, hat man so 12 bis 16 Menschen, die man dauerhaft begleitet. Okay. Da gibt es natürlich mal einzelne Wechsel, aber es ist nochmal eine andere Betreuung als im Krankenhaus, wo man ja wirklich ganz häufig Wechsel hat und immer wieder sich auf neue Menschen einlassen muss. Man kennt sich zum Teil viele Jahre und begleitet die Menschen viele Jahre.
Also es ist verbindlicher, aber dadurch vielleicht auch gar nicht so leicht.
Dann nee, genau.
Sagen, hier ist meine Grenze, ne, wenn man die Menschen
genau, so also wenn man dann gefragt wird nach der privaten Handynummer oder nach solchen Sachen oder jemanden auch privat irgendwo trifft, ja, ne, also auf der Kieler Woche beim Feiern, dann ist das schon spannend. Also es schließt sich ja auch nicht aus. Also wir wollen ja nicht Menschen mit Behinderung ausschließen, sondern wir wollen ja, dass sie Teil unseres Lebens sind. Und deshalb finde ich, dass tatsächlich auch Freundschaft zwischen Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung möglich ist. Wir leben aber trotzdem ja noch in so zwei verschiedenen Welten, das ist einfach so. Und ja, da gute Mittelwege zu finden, wie kann es gut miteinander gehen und wie kann ich mich aber auch so abgrenzen, dass ich meinen Beruf so weiter ausüben kann und nicht ausbrenne, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss mich ganz viel um Menschen kümmern, die einfach vielleicht auch in ihrer Freizeit Fragen haben, die sonst in der Arbeitszeit sozusagen begleitet werden würden. Ne? Also da, das sind so meine Wege, dass ich zum Beispiel meine privaten Nummern nicht rausgebe oder dass ich nicht mit Leuten so feiern gehe in dem Sinne, um einfach mich da ein Stück weit zu schützen.
Auch, gut, ne? Das könnte man ja aber auch mit Arbeitskollegen machen. Ne? Das ist ja immer
genau
die Grenze, die man dann irgendwie zieht vielleicht, aber klar, das sind natürlich Menschen, die auch vielleicht angewiesen sind und die nicht vielleicht so eine große Personengruppe um sich herum haben, genau, an die sie sich wenden können dann immer. Ne? Was würden Sie denn sagen, sind die spezifischen Herausforderungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung?
Also wir hören ja ganz oft, wenn wir erzählen, wir arbeiten mit Menschen mit Behinderung, ach, das könnte ich nicht oder so. Und also ich kann das gar nicht so genau sagen, dass es eine Herausforderung ist, weil ich einfach da so reingewachsen bin. Ich habe irgendwie angefangen, Ferienfahrten zu begleiten und Kinder in Familien zu begleiten, wo der Unterschied einfach zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern gar nicht so groß war. Sie brauchten mehr Betreuung und Begleitung über einen längeren Zeitraum, also auch ältere Kinder, aber sonst waren es einfach Kinder. Und dann bin ich irgendwann so in diese Erwachsenenarbeit reingewachsen. Und für mich ist das eben keine Herausforderung, sondern das sind einfach Menschen, die ich in ihrem Leben begleite. Ich glaube, man muss einfach eine Offenheit haben, sich auf was Neues einzulassen und für sich selbst herausfinden, ob das was für einen ist.
Das was
ist
so glauben Sie denn dann mal anders gefragt? Warum vielleicht einige Leute sagen, ach, das könnte ich nicht. Also was wäre denn für andere vielleicht eine Herausforderung und wie geht man mit diesen Menschen um? Das ist ja schon auch ein anderer Umgang. Die brauchen vielleicht, ja, man muss wahrscheinlich schon sehr empathisch auch sein. Es geht vielleicht auch nicht immer darum, Ziele zu erreichen, sondern worum geht es eigentlich in der Zusammenarbeit mit den Menschen?
Also ich glaube, das, was viele vielleicht herausfordernd empfinden oder abschreckend sich darauf einzulassen, ist, dass es einfach Menschen anders aussehen, dass sie vielleicht auch Pflegebedarfe haben, die man noch, na, man hat das noch nie gemacht, jemanden auf die Toilette zu begleiten oder so und muss dann einfach so seinen Weg finden. Es gibt ja leider auch immer noch viel zu wenig Berührungspunkte. Also je komplexer jemand beeinträchtigt ist oder je schwerer die Behinderung ist, umso weniger erleben wir sie ja in unserem Alltag. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit. Wenn man Personen nicht kennt, dann hat man da irgendwie Berührungsängste, weiß nicht, wie man sich richtig verhält. Soll man sie angucken oder soll man sie nicht angucken? Was könnte passieren? Und in der Arbeitswelt erlebe ich das so, dass wenn Menschen mit einer Behinderung in normalen Betrieben arbeiten, dass Kollegen manchmal Angst haben, dass das falsch verstanden wird, dass man eine Freundschaft beginnt und man möchte aber eigentlich nur ein kollegiales Verhältnis und dann versucht man sich da so abzugrenzen. Und unsere Menschen sagen, es ist halt in der Werkstatt zum Beispiel viel einfacher, mit anderen Leuten zum Mittagessen zu gehen. Und wenn ich in der anderen Firma arbeite, dann fragt mich da keiner, ob ich mitgehen möchte. Okay. Also da einfach, glaube ich, da muss ich gesellschaftlich auch ein bisschen noch was tun. Also Menschen mit Behinderung müssen mehr sichtbar sein. Menschen mit Behinderung müssen in allen Arbeitsfeldern eigentlich auch vorkommen, in der arbeitenden Handlung, ne? Also dass man sie einfach auch erlebt als Menschen, die was können.
Ja, mit ihren Stärken
und,
auch. Ne?
Genau, und es muss einfach total normal sein, dass sie überall mit dabei sind. Und da, das ist noch ein weiter Weg, glaube ich.
Frau Schmidt, im Krankenhaus arbeiten Sie ja mit Menschen, die zu Ihnen kommen oder die ins Krankenhaus kommen, weil sie sehr vulnerabel sind in dem Moment. Wie ist da, was ist da die Herausforderung im Umgang mit den Patienten, die ja vielleicht auch, weil es ihnen vielleicht auch nicht immer so gut geht, vielleicht gar nicht immer so dankbar sind, wie man sich das jetzt erhofft. Was sagen, sehen Sie da, was ist da die Herausforderung?
Na, ich glaube, wir arbeiten halt mit Menschen zusammen, die kommen mit einem Rucksack an schweren, belastenden Umständen. Die kommen erstmal in ein Krankenhaus, also überhaupt ins Krankenhaus zu gehen, ist ja schon mal eine besondere Situation. Also es zeigt schon, ich habe nicht einfach nur einen Schnupfen, sondern da liegt schon ein bisschen mehr zugrunde. Das heißt, da trage ich in mir ein Potpourri von Ängsten, von Gedanken, Befürchtungen, um Gottes Willen. Wer kümmert sich in der Zeit, du gehst ja manchmal schon um Haustiere, oder aber wer kümmert sich um meinen Ehemann, der alleine zurückbleibt. Also die Menschen, die zu uns kommen, die haben den Kopf voll, die haben das Herz voll mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Und wenn ich jetzt in so einen Beruf reingehe, dann muss mir bewusst sein, dass das unter Umständen dazu führt, dass ich mit Menschen zu tun habe, die erstmal nicht zerfließen vor Dankbarkeit oder das einfach ganz großartig finden, dass wir ihnen hier mit bester Kraft zur Seite stehen, sondern die sind im Kopf und im Herzen, im Gefühl ganz und gar bei sich. So, und dafür brauche ich eine Haltung zu der Arbeit mit diesen Menschen. Und wenn ich, wenn ich sage, Mensch, Leute, die mir nett entgegentreten, die freundlich zu mir sind, die mir das Gefühl geben, ja, sie wertschätzen mich so, wie ich bin, mit denen möchte ich gerne zusammen sein, dann ist das eine Sache von Einstellung. Wenn ich in einem Pflegeberuf tätig bin und ich weiß, ich habe mit Menschen zu tun, die eben nicht jeden Tag dieses Potpourri an guter Laune mitbringen und ich habe aber trotzdem die Fähigkeit, ihnen genauso freundlich, nett und zugewandt begegnen zu können, wie denen, die mir das auch entgegenbringen, dann habe ich eine Haltung. Und diese Haltung, die ist, glaube ich, etwas, die braucht es, wenn wir in diesem Feld von Pflege tätig sein wollen.
Das wollte ich gerade sagen, das kann man eigentlich dann wieder auf alle Bereiche auch beziehen.
Ne? Weil unbedingt.
Das genau
unbedingt.
Das, ja. Was jemand in der Pflege brauchen ja. werden muss, wenn ja. er es nicht schon hat. Dann, ja. ne? Und das ist auch ein wichtiger Teil der Ausbildung, glaube ich, dann. Ne?
Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Teil der Ausbildung. Es hat immer wieder was zu tun mit der Fähigkeit, sich selbst auch reflektieren zu können. Also das merken wir, wie wichtig das ist. Das versuchen wir auch von Anbeginn der Ausbildung immer wieder nochmal zu betonen. Hinzugucken und zu merken, was ist das jetzt im Moment gerade für eine Situation, in der ich mich mit dem Patienten befinde. Und dann habe ich unter Umständen auf der Basis dessen, was ich aus der Theorie mitgenommen habe, welche Kommunikationsmodelle gibt es, welche Ansätze zu Konfliktlösungen gibt es, welche Erklärungsmodelle, warum jemand so sich gerade verhält, wie er das tut, um dann auch vielleicht noch zu erkennen, ah, guck mal, und an der Stelle habe ich ihn in der Art, wie ich ihn vielleicht erstmal so ganz unüberlegt angesprochen habe, vielleicht sogar getriggert, dass er genau so wiederum dann auf mich reagiert hat. Und wenn ich das erkennen kann und wenn ich dann beim nächsten Kontakt mit solchen Patientensituationen noch ein Stück professioneller umgehen kann, dann ist das eigentlich ein ganz großartiges Feld, wo ich ja vorhin schon sagte, an dem man unendlich wachsen kann.
Also wo man auch ganz viel sich selbst reflektieren ja. und über sich selbst lernen kann.
Ja,
dann, ne?
Ganz genau so.
Mhm. Wenn man jetzt nicht genau weiß, ob man alles schon mitbringt, also was würden Sie sagen, wenn ich jetzt in der Pflege allgemein arbeiten möchte, noch nicht genau weiß, vielleicht bei zu welcher Zielgruppe es mich hinzieht auch, was muss ich mitbringen, was brauche ich, um in diesem Berufsfeld sozusagen dann arbeiten zu können?
Also ich würde sagen, es braucht schon ein Grundverständnis dazu, gehe ich gerne auf Menschen zu? Also bin ich wirklich jemand, der ein Interesse hat am Gegenüber? Das ist schon etwas, was man mitbringen sollte, eine Form von Neugierde, aber nicht im Sinne von, ich will jetzt irgendwie jemanden ausspionieren, sondern ich habe einfach eine Freude daran, auf jemanden anderes zuzugehen und eben ihm meine Profession, meine Unterstützung anbieten zu können in seinem eigenen Wachstum oder in seiner Gesundung dann wieder. Und an der Stelle, es muss etwas geben, wo ich sage, ja, zwischen tiefster Ernsthaftigkeit und albernster Fröhlichkeit ist in diesem Arbeitsfeld wirklich alles möglich. Und sich darauf einlassen zu können, diese Flexibilität mitzubringen, zu wissen, dass es schwere Zeiten gibt, für sich selber aber auch dann Rezepte, dieser Werkzeugkoffer, von dem ich vorhin sprach, sich erarbeiten, um sagen zu können, jo, da bin ich dann aber auch genau die Person, die am Ende eines Tages nach Hause geht und für sich selber feststellt, doch, es hat mindestens 2, 3 Begegnungen heute wieder gegeben, wo ich sagen kann, die haben nicht nur dem Gegenüber geholfen, sondern die haben damit dann auch mein Innerstes erfüllt. Und also erfüllt im Sinne von, ich fühle mich erfüllt. Es hat mir etwas gebracht, was eine Tiefe und eine Nachhaltigkeit hat in meiner Arbeit, die sich dann eben aus dieser Begegnung mit den Menschen speist.
Ja, es ist spannend, wie man einfach an seiner Arbeit wachsen kann, auch ja. in den Bereichen dann. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute hier waren. Das war wirklich sehr spannend und ich hoffe, dass wir einigen jungen Leuten auch die Augen öffnen konnten und vielleicht auch für die Pflegeberufe begeistern können. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Auch.
Jawohl.
Mehr Tipps und Infos zum Thema berufliche Orientierung sowie spannende Lebenswege und regionale Unternehmen findet ihr auf me2b.de und digibo.school.